Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Verkehr und jetzt müssen wir nochmal von vorne
Transport,
anfangen. Ja.
Und nochmal.
Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Jan Burgdorf, schön, dass Sie eingeschaltet haben. So, die erste gute Nachricht ist mein erster Podcast im Jahr 2023. Die zweite gute Nachricht ist, ich musste mich gar nicht groß vorbereiten, denn ich bin heute quasi der Befrager und da wurde alles für mich erledigt. Ich muss quasi nur Fragen stellen und wir haben heute ein ganz spannendes Thema, denn wenn man heute mit Spediteuren, Transportunternehmen spricht, brennt es allen auf den Nägeln, dann wird nämlich klar, dass wir eine große Aufgabe für die Zukunft haben und das ist das Thema Umweltschutz und CO2, am besten Eliminierung, sagen wir mal so. Wir haben da sicherlich alle die Vorstellung, dass wir irgendwann Güter transportieren können, ohne dass die Umwelt dabei belastet wird, muss man sagen. Entschuldigung, ja. Ja, und wir möchten Ihnen heute da ein sehr interessantes Thema vorstellen. Ein mittelständischer Transportunternehmer hat nämlich einfach mal einen Studienauftrag gegeben, um eben zu sehen, was es denn bräuchte, um den eigenen Fuhrpark grün zu bekommen, also CO2-frei. Ja, und mein Kollege, stellvertretender Chefredakteur der Verkehrsumschau, der hat sich entschlossen, sich das mal anzugucken. Der war bei dieser Vorstellung der Studie dabei und der berichtet uns heute darüber. Hallo Fabian.
Hi. Hi Jan.
Ja, dann schieß doch mal los. Wer will denn da seinen Fuhrpark grün machen?
Ja, das Ganze, dieser Termin hat in Kirchheim am Neckar stattgefunden. Also im groben Umriss von Stuttgart, ein bisschen weiter draußen.
Ja.
Ne? Das ist die Firma Eugen Meyer GmbH, ein dort ansässiges Unternehmen, klassischer Mittelständler eigentlich. Die haben 16 LKW auf dem Hof stehen, eine Handvoll Transporter, ich glaube fünf Transporter sind es.
Also kein Riese.
Das ist kein Riese, nee, sondern ein ehrlicher, hart arbeitender Mittelständler, die sich da über die Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben. Seit 78 Jahren gibt es sie jetzt, glaube ich, mittlerweile.
Ja.
Sind spezialisiert einmal auf den Baustellenbereich, sage ich jetzt mal, also Erdbau, Transportabbruch, Tiefbau und solche Geschichten. Und dann gibt es auch noch ein eigenes Entsorgungszentrum direkt vor Ort. Also in dem Bereich sind die auch noch tätig. Genau, haben verschiedene LKW auf dem Hof, Abroller, Kipper, ein paar Sattelzugmaschinen und halt eben Transporter. Ja, und die haben gesagt, jetzt packen wir das mal an, lass mal gucken, wie wir unseren Fuhrpark umrüsten können.
Okay, und wie kam, ich meine, es muss ja noch niemand, sagen wir mal so. Du musst ja schon jetzt sagen, du willst es machen. Wie kam die dazu, dass sie das jetzt schnell umrüsten wollen oder sollen? Oder?
Ja, ich glaube, da ging's vielmehr einfach um die generelle Idee und auch um die generelle Überzeugung. Also ich hatte schon das Gefühl, wenn ich mit der Familie Meyer gesprochen habe, dass denen das Thema Umwelt am Herzen liegt. Und das ist, glaube ich, einfach ehrliche Überzeugung, dass sie gesagt haben, Mensch, wir wollen was machen, wir wollen vielleicht da auch ein kleiner Vorreiter sein. Und die haben eben eine Studie in Auftrag gegeben, eine Machbarkeitsstudie, wie man den Fuhrpark umrüsten könnte, was man dafür braucht. Einfach von 0 auf 100 sozusagen. Mhm. Und diese Studie, muss man dazu sagen, die wird über das KSNI-Förderprogramm unterstützt. Zu 50% hat also die Firma selbst diese Studie bezahlt und zu 50% der Staat.
Mhm.
Genau.
Okay. Dann, da hast du die Studie hast schon gesagt.
Genau.
Haben sie gemacht. Ist ja auch jetzt schon mal für so ein kleines Unternehmen schon mal eine Ansage. Mal
großes
gleich
Ding.
Eine Studie machen lassen.
Jo.
Ja, was kam bei raus?
Ja, das war jetzt eigentlich der Anlass des Termins, weshalb wir uns dort zusammengefunden hatten. Wir hatten erst so eine kleine Begehung über das ganze Werksgelände gemacht. Das ist schon cool, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, natürlich haben die eine Verwaltung und eine eigene Halle, in der LKW repariert werden können, eine eigene Hoftankstelle, eine Waage natürlich für die Anlieferung im Entsorgungszentrum und dann gehst du so einen langen Weg entlang und da siehst du hinten schon, die haben nämlich auch noch 22 Baumaschinen, muss man auch noch dazu sagen.
Mhm.
Die können nicht elektrifiziert werden oder anders ausgerüstet werden, die sind einfach da und da gibt es keine Alternativen, aber die arbeiten da und fahren schüttgut durch die Gegend und so. Ist schon cool anzuschauen.
Ja.
Genau. Was kam bei der Studie raus? Wo fange ich denn jetzt an am besten? Also grundlegend, diese Studie wurde vom Steinbeiß-Transferzentrum bearbeitet. Die haben sich ein Jahr lang mal die gesamten Gegebenheiten bei Meyer angeschaut und haben geguckt, wie fahren die denn? Welche Routen fahren die? Welchen Anspruch haben sie an die LKW? Was müssen die können? Die haben auch geschaut, welche LKW gibt es denn auf dem Markt?
Mhm.
Welche sind verfügbar? bezahlbar.
Jetzt ab schon, ne?
Jetzt genau, oder in den nächsten Jahren. Also es wurde dann im Endeffekt eine Roadmap vorgestellt, die zwar 2023 beginnt und dann nach 2030 endet. Und diese gesamte Transformationsphase umfasst im Prinzip drei Schritte. Man würde mit Transportern anfangen, die zu elektrifizieren. Dann würde man sich die Lkw vornehmen und diese zum Teil elektrifizieren. Und in einem dritten Schritt würde man dann auch noch Wasserstoff mit einfließen lassen. Dazu muss man wissen, in der Nähe von Kirchheim wird gerade eine große Erdgaspipeline gebaut. Und da kann wohl ab 2030, so die Prognose, dann auch Wasserstoff durchtransportiert werden. Genau, das war so die Roadmap bis nach 2030. Und insgesamt käme man dann auf eine CO2-Einsparung. Ich meine, es müssten 60% gewesen sein. Also ein ganz dicker, ordentlicher Batzen, ja, den man dann los wäre. Genau.
Ja, dann, Köller, dann fangen wir doch mal irgendwie vorne an. Sprechen wir doch die einzelnen Punkte vielleicht mal durch. Also was ist mit E-Lkw?
Es war verblüffend und es war zugleich enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Also man hatte schon beim ersten Punkt den Eindruck, das wird eine schwierige Nummer. Und zwar ging es natürlich um die Transporter, um die Elektrotransporter. Da überhaupt welche zu finden, die auch so tauglich sind, ist schwierig.
Sprichst du jetzt über Nutzlast oder was?
Ganz genau. Das ist wirklich ein Problem. Also bei Meier fahren die zum Beispiel dann immer entweder mit einer Pritsche hinten oder mit Anhänger meistens noch zusätzlich. Und da ist einfach keine Nutzlast
Anhänger verfügbar. Ist tödlich.
Jo, genau. Ja. Das war eigentlich schon der erste Punkt. Und dann gibt es natürlich auch noch mehrere Schritte, die noch dazu kommen, dann hinterher, wenn man sich E-Lkw anschaffen will. Verfügbar wüsste jetzt bis auf Volvo eigentlich kaum ein E-Aktros vielleicht noch. Aber gibt's den als Kipper?
Kannst du haben.
Gut, kann ich haben, glaube ich, ja.
Also wir sind bei diesen beiden Herstellern.
Ja. Genau, also Aquimair ist dann ja eh nicht möglich. Ja. Kostenpunkt X, muss man auch noch dazu sagen.
X Plus,
genau. Wasserstoff-Lkw gibt es gar keinen im Moment. Zumindest keinen OEM-Umrüster gibt es ja hier und da mal. Also da wird es insgesamt etwas schwierig dran zu kommen.
Also schon mal erste Ernüchterung.
Ein bisschen.
Okay. Ja, dann kommen wir eigentlich noch zum viel schlimmeren Thema, würde ich jetzt mal aus dem Gefühl sagen, denn Autos kaufen ist vielleicht noch einfacher. Man braucht die Infrastruktur jetzt gerade für
Batteriebetrieben und sowas. Genau, und das war eigentlich der Knickpunkt, an dem, glaube ich, viele einfach mal so einfach vor Augen geführt bekommen haben, was das Ganze eigentlich bedeutet. Ich habe hier jetzt vor mir mal die Folien liegen, weil ich mir diese ganzen Zahlen nicht alle merken kann, die da präsentiert worden sind. Ich schaue mir jetzt einfach gerade die Folie mal an, was man theoretisch für diese Anzahl an Lkw, an E-Lkw und Transporter hinterher für eine Ladeinfrastruktur bräuchte.
Also wir reden jetzt erstmal über batterieelektrische Fahrzeuge.
Ganz genau, nur die batterieelektrischen.
Ja, okay.
Da bräuchte man eine Kabellegung, man bräuchte ein Trafohaus, Baukostenzuschlag, einen Stromspeicher, ein 160 kW Lader 11-mal und einen 320 kW Lader 9-mal.
Für dieses Unternehmen.
Genau. Jetzt, Und nur für diesen einen Anwendungsfall, nur für die E-Lkw, wäre das ein Investitionsbedarf nur für die Infrastruktur von derzeit ungefähr knapp 5 Millionen Euro.
Wie bitte?
5 Millionen.
Punkt. Wie viele Autos hat das Fahrzeug? 15 Fahrzeuge.
16 Lkw.
16 Lkw, 5 Millionen Euro.
Genau.
Okay, nehmen wir mal so hin.
Eigentlich sind es weniger Lkw, weil Wasserstoff wäre ja auch eine Option. Für Wasserstoff braucht man eine Tankstelle und auch noch zwei Trailer, in denen der Wasserstoff gespeichert werden kann.
Ja.
Investitionsbedarf dafür nur für Tankstelle und Trailer 2,6 Millionen Euro.
Wahnsinn.
Und Platz, ich meine, das Gelände ist groß, keine Frage, aber das wird ja genutzt. Das ist ja kein Brachland, sondern da fahren Baumaschinen lang, da werden Sachen gelagert, da werden Baumaschinen gelagert, Trailer abgestellt, was weiß ich, was alles. Also das wird alles gebraucht und man hat eigentlich beim Platzbedarf schon gesehen, Also E-Laden wird schon richtig happig, ohne dass da irgendwie eine Einfahrt blockiert wird oder so. Aber von Wasserstofftankstelle keine Chance.
Okay. Tja. Und vor allem jetzt nur, um es nochmal klarzustellen, mit diese Millionen, die wir jetzt angesprochen haben, sind ohne Fahrzeuge.
Kein einziges Auto.
Nur Infrastruktur.
Das ist nur Infrastruktur.
Also kommen die noch drauf?
Genau.
Wahnsinn.
Ja, und dann hätten wir ja auch noch, dann hast du die Infrastruktur und die Fahrzeuge und dann hast du auch noch einen Strombedarf, ne?
Ja,
das wurde mal errechnet. Strom. Und bei Meier, das meine ich mit Umweltschutz, die machen sich Gedanken, die erzeugen heute schon Strom und das gar nicht wenig. Allerdings reicht das nicht ganz aus. Also die derzeitige die Strommenge, die jetzt gerade selber produziert wird, da sind wir irgendwo bei über 200.000, was sind denn das, Kilowattstunden pro Jahr. Das ist schon viel, da ist ein Eigenverbrauch dabei und was ins Netz zurückgespeist wird. Ja. Der Bedarf für die LKW oder der Fehlbetrag, den es jetzt noch gäbe, wären 708.000 Kilowattstunden im Jahr. Die haben es mal umgerechnet, um uns zu demonstrieren, was das bedeutet. Das wäre entweder ein Windrad mit 117 Metern Nabenhöhe und einer Leistung von 3,3 Megawatt oder ein Solarpark mit 4.600 Quadratmetern Fläche.
Für dieses kleine Unternehmen, in Anführungsstrichen.
Genau.
Okay.
Und dann haben wir noch keinen Wasserstoff, aber das jetzt mal so.
Okay. Also das heißt, dass da erstmal wahrscheinlich Stille im Saal war, war alle erstmal ein Ups. So einfach ist das nicht.
Das kann man so sagen.
Ja.
Also das war natürlich, ich meine, klar, wenn man das jetzt alles mal so auf den Tisch gelegt bekommt, dann ist das erstmal ein riesiger Schock. Was man ja auch sagen muss, man geht diese Schritte nacheinander. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du heute anfängst mit der Wasserstofftankstelle und morgen mit der Ladeinfrastruktur. Aber selbst wenn du das über mehrere Jahre aufziehst, das sind ganz gewaltige Investitionen, die da auf einen Mittelständler zukommen würden. Und was uns dann auch noch gezeigt worden ist, die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zum Diesel, wenn man jetzt elektrifizieren würde. Es wurden drei Szenarien aufgezeigt. Ich kann die mal durchgehen einfach. Das ist ganz interessant gewesen eigentlich, wie es da mit der Total Cost of Ownership aussieht. Es gibt ein Szenario ohne staatliche Förderung und mit niedrigen Kraftstoffkosten. Da wäre das Unternehmen bei einem Delta von 1,6 Millionen Euro, die Elektro-Lkw teurer wären als derzeitige Diesel.
Ja.
Das zweite Szenario ohne Förderung und mit hohen Kraftstoffkosten, da wächst das Delta auf 3,2 Millionen Euro. Und wenn es eine Förderung gibt dafür, dann bist du bei einem Delta von knapp 700.000 Euro, die Elektro teurer wäre.
Wahnsinn.
Ja, das ist.
Okay, aber du hast ja gerade schon das schöne Wort schon im Mund genommen. Es gibt ja Förderungen oder es soll Förderungen geben. Und wie sieht es da aus? Mit was könnte denn jetzt Meier rechnen?
Mit nichts. Und das ist das große Problem. Rechnen können sie mit nichts. Das heißt nicht, dass sie keine Förderung kriegen.
Ja.
Das möchte ich voranstellen. Aber das Problem ist wirklich, dass es heute nicht gesagt ist. Also es wird in Deutschland ja im Rahmen des KSNI-Programms werden zwei Sachen gefördert oder mehrere Sachen gefördert, aber zwei zentrale, die Infrastruktur und die Fahrzeuge mit bis zu 80% der Mehrkosten mit einem Deckelbetrag X pro Unternehmen.
Ja.
Das Problem ist nur, wenn du deinen Antrag stellst, und das wurde in dieser Studie auch nochmal sehr deutlich gesagt, heißt das noch lange nicht, dass du am Ende Fördergelder bekommst.
Richtig, ist bekannt. Das ist, ist nicht garantiert.
Wir wissen ja auch aus dem Redaktionsalltag von einigen, die gestellt haben und nichts bekommen haben. Und das ist das gravierende Problem. Also
investiert auf gut Glück
ins Blaue.
Und hat eventuell vielleicht kriegt er dann was zurück, was dann vielleicht auch gar nicht mal wenig ist, aber er kann halt nicht damit kalkulieren, was für jedes Unternehmen eigentlich undenkbar ist.
Ja, ganz genau.
Okay.
Schrecklich.
Gut, dann denke ich, wie hat denn die Firma Meier das jetzt aufgenommen? Haben das jetzt gestoppt oder wollen die immer noch den Schritt in Elektromobilität gehen? Oder sagen die erstmal, hey, Euro 6e, super Sache, Diesel?
Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich habe mit der Geschäftsführerin Ulrike Meier gesprochen es waren ja die Steinbeiß-Transferzentrum Professoren bzw. Doktoren da, die das Ganze vorgestellt haben. Mit denen will man höchstwahrscheinlich in Kontakt bleiben, genauso mit der Kommunalpolitik und der Landespolitik, die übrigens auch eingeladen waren zu dem Termin. Und da jetzt vielleicht als kleiner Exkurs, selbst die waren überrascht. Die sind da gesessen mit offenem Mund und haben gesagt,
die dachten, das war jetzt fertig, ne?
So haben wir doch jetzt. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber die haben, glaube ich, das war für die auch ganz wichtig, einfach mal diese Problematik auf den Tisch gelegt zu bekommen und zu sehen, es ist nicht einfach damit getan, dass man sagt, ja, wir können einen Fördertopf aufstellen, sondern da gehört einfach viel dazu. Und ich sag mal so, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, so wie das hier vorgestellt worden ist, wird das Meier nicht machen und nicht machen können. Es ist nicht einmal Platz auf dem Gelände für eine Wasserstofftankstelle und für Elektroladesäulen. Wobei, kleiner Anschub, bei der Wasserstofftankstelle wurde auch angeregt, man solle doch mit der Gemeinde Kontakt aufnehmen oder mit anderen Unternehmern. Vielleicht kann man eine gemeinschaftliche Lösung finden, dass man das irgendwo zusammen aufbaut. Am Ende des Tages ist immer häufiger dieser Begriff des, ich sage jetzt mal, dieses Vorreiters auch gefallen so ein bisschen. Ne? Also, dass man das so als Exempel, als Modell, als lebendes Modell mal betrachten könnte, so ein Unternehmen umzurüsten. Ob man sich auf dieses Experiment einlässt, weiß ich nicht.
Okay,
wage wird man dann sehen. Ja, im Moment meine, vielleicht ein bisschen zu bezweifeln.
Dieser Zahlen, die du da jetzt genannt hast, sind wir bei, ohne Fahrzeuge, wenn wir beides machen, bei knapp 7 Millionen Euro, wenn ich das jetzt mal überschlage.
Ja, nur.
Nur die Infrastruktur.
Nur Infra, genau.
Ja, da muss er aber einige Schüttgüter für verkaufen, ne?
Ja, das ist so.
Wahnsinn.
Genau.
Ja.
Naja.
Na gut.
Schwierige Geschichte.
Dann sehen wir daran, es ist noch ein weiterer oder sagen wir ein noch weiterer Weg, bis wir dann eben wirklich grün transportieren oder alle grün transportieren können. Und gerade für die Mittelständler ist dieser Gang eben doch ganz schön unangenehm, denke ich. Das kann nämlich sehr, sehr kostenintensiv und auch kompliziert. Und vor allen Dingen sicher, ich wird eben auch mit Genehmigung und so, denke ich, alles nicht einfacher. Mhm. Bei einer Wasserstofftankstelle will wahrscheinlich auch nicht jede Gemeinde sich vor die Tür stellen, weil
Sicherheit.
Wir haben das bei Erdgastankstellen und LNG-Tankstellen gesehen. Oh, wenn das Wort Gas fällt, ist es schlimm und Wasserstoff steht ja noch viel mehr unter Druck. Mhm. Und explodiert, oder wie das war, ne?
Ja, stimmt, stimmt, genau.
Das wird sicherlich auch nicht lustig. Also das wird, ist alles noch nicht ganz so, wie wir uns das alle eigentlich schon erhofft haben, ja.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn es die staatliche Unterstützung sich nicht verbindlich wird, denke ich, ne?
Ja. Aber das war auch eines der Learnings, das möchte ich jetzt abschließend noch sagen. Das war eigentlich eine Sache, die auch die Landtagsabgeordneten recht deutlich gesagt haben. Ohne hundertprozentige Förderung wird das nichts.
Ja, du kannst vergessen. Da würde es ja keiner machen.
Ja, geht ja genau. Nicht.
Also, da wie auch. Ja wahnsinnig.
Wie mit diesen Kosten.
Wie willst du das machen?
Genau. Genau.
Ja.
Naja.
Ja gut, danke Fabian für deine sehr interessanten Eindrücke, die sicherlich ich keiner so erwartet hätte, weil das ist ja
ich auch nicht.
Erstmal hoppala. Dass es teuer ist, wussten wir alle. Dass es so teuer ist, haben wir nicht gewusst. Ja. Oder uns nicht gedacht. Aber ja, es ist scheinbar alles nicht so einfach.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, das war Verkehrsrundschau Funk für diese Woche. Nächste Woche wieder hier auf diesem Kanal.
Genau.
Thema sagen wir noch nicht.
Weiß ich noch gar nicht.
Eben, deswegen sagen wir es ja nicht. Aber ich bin mir sicher, wir werden was finden.
Auf jeden Fall.
Ne?
Gut.
Ja, dann danke ich Ihnen oder wir danken Ihnen fürs Zuhören. Freue auch in 2023, hoffen wir. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.